Man kann wirklich ganze Pinselstriche sehen, also hauchdünn und teilweise deckende Striche. Und darauf dann eben diese 10 Schichten abzunehmen, ohne die Malerei zu beschädigen. Also da sind wir eben ziemlich schnell darauf gekommen, dass es also rein mechanisch, so mit Skalpell, einfach nicht funktioniert.
Und herzlich willkommen im Restauratoren-O-Ton, dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Ich bin Gudrun von Schönebeck und ich habe mich sehr gefreut, dass ich für diese Folge mal wieder nach Dresden fahren durfte. Schauplatz der Podcastaufnahme ist das Deutsche Hygienemuseum, wo ich mit dem Restaurator Albrecht Körber und der Direktorin Dr. Iris Edenheiser sprechen konnte. Unser Thema ist die spannende Geschichte der teilweisen Freilegung eines fast 70 Jahre alten Wandbildes von Gerhard Richter. Und das Schöne ist, dass man die Freilegungsarbeiten der Restauratoren öffentlich verfolgen kann. Heute treffe ich einen Restaurator, der sein ganzes Können dafür einsetzt, um unter zahlreichen Überpinselungen ein originales Wandbild freizulegen. Wir sind in Dresden und zwar im Deutschen Hygienemuseum und hier ist der Schauplatz einer spannenden Kunst- und Restaurierungsgeschichte, in die der Restaurator Albrecht Körber seit einiger Zeit verwickelt ist. Vielen Dank, Herr Körber, dass ich Sie hier besuchen darf und herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, guten Morgen.
Sie sind gemeinsam mit Ihrer Frau Maria Körber, habe ich alles von Ihrer Homepage, Inhaber des Restaurierungsateliers Körber und Körber in Dresden.
Aber das ist nicht mehr ganz aktuell. Also meine Frau, ich weiß gar nicht, seit 2011 ist sie angestellte Restauratorin in der Restaurierungswerkstatt von der Gemäldegalerie. Ja. Man muss dazu sagen, eigentlich die Werkstatt war eingerichtet, die Internetseite war gebaut und dann hat sie die Anstellung bekommen.
Ja, genau. Okay. Sie haben nach der Ausbildung zum Vergolder und Kirchenmaler in Dresden auf Diplom Kunsttechnologie, Konservierung und Restaurierung studiert und sich auf Wandmalerei und Architekturoberfläche spezialisiert. Mhm. Seit 2007 sind Sie selbstständig. Sie sind aktiv in der Fachkommission zum Restauratorengesetz des Bundeslandes Sachsen-Anhalt und auch aktuell einer der Sprecher der VDR-Landesgruppe Sachsen. Und ich glaube, relativ neu ist Ihre wissenschaftliche Tätigkeit an der Hochschule in Dresden in der Fachklasse für Wandmalerei und Architekturoberfläche.
Ja, das ist seit letztem Januar, Februar, glaube ich, 2023. Das war so, dass ich bin also auf Honorarbasis praktisch auch freier Mitarbeiter dort, dass der Professor Markus Sandner Prorektor geworden ist und einfach angefragt hat um Unterstützung in seiner Lehre, ja, dass ich ihm da gewisse Stunden abnehme und auch mal Vorlesungen halte oder Seminare betreue. Ja, das macht mir eigentlich sehr Spaß, sehr viel Freude auch. Ja.
Wir sprechen heute über das Wandgemälde mit dem Titel Lebensfreude, das der damals 23-jährige Gerhard Richter 1956 in einem Treppenfoyer des Deutschen Hygienemuseums gemalt hat. Es war seine Diplomarbeit, mit der sein Studium an der Hochschule für Bildende Künste Dresden in der Wandmalereiklasse von Professor Heinz Lohmer abschloss. Heute soll es um die teilweise Freilegung gehen, dieses Wandgemäldes, denn das 63 Quadratmeter große Gemälde wurde 1979 und folgende, glaube ich, überstrichen oder mehrmals überstrichen. Und damals hieß es, so habe ich gefunden, dass der in, Zitat, studentischen Arbeit keine künstlerische Bedeutung beizumessen sei. Außerdem wurde Richters Republikflucht erwähnt. Er war 1961 in die Bundesrepublik ausgereist. Gerhard Richter ist heute 92, lebt in Köln und das muss man, glaube ich, nicht weiter betonen, gehört zu den einflussreichsten Künstlern der Gegenwart. Jetzt sind Sie, Herr Körber, damit betraut, unter anderem mit Ihrer Kollegin Susanne Förster, dieses Wandgemälde teilweise freizulegen. Können Sie kurz erzählen, wie Sie dazu gekommen sind?
Also das war letztes Jahr, ich glaube im Frühjahr 2023, da kam die Anfrage, es gibt momentan aktuell hier eine Ausstellung, VEB Museum, das heißt das Museum, das Hygienemuseum stellt sich selbst aus zur DDR-Zeit. Ja. Und da ist diese Freilegung dieses Wandbildes ein Teil der Geschichte dieses Hauses. Also wir haben auch das Treppenhaus untersucht. Also Herr Richter hat eben zum Beispiel auch im Rahmen seinem Diplomarbeit auch die Farbigkeit des Treppenhauses dort also mit vorgeschlagen. Mhm. Ja. Wir haben also die Schichten untersucht und es ist erst der zweite Anstrich nach dem Bau des Hygienemuseums. Ach so. Nach dem Weltkrieg praktisch. Der Wiederaufbau. Mhm. Und da war eben dieses Wandbild ein Teil davon. Ja. Ah, ja. Jetzt habe ich aber die Frage schon wieder vergessen.
Mhm. Naja, dass Sie sagten, Sie hatten die
Also
Anfrage,
wie wir dazu gekommen sind, genau. Und es war eben im Vorfeld der Ausstellung zu klären, wie ist denn überhaupt der Zustand von dem Wandbild. Es sind nämlich im Laufe der Jahrzehnte nicht nur zahlreiche Wandanstriche und Tapeten und Fliese draufgekommen auf die Wand, sondern es wurde auch in den 2000er Jahren eine Holzverkleidung davor gestellt. Mhm. Sicher auch mit der Intention, das zu schützen, aber die Leute, die das damals gemacht haben, die sind alle nicht mehr im Museum und es wusste eben niemand, ist da vielleicht in die Wand gedübelt worden oder so. Ne? Also das war praktisch das Erste, das wir erstmal geguckt haben. So und so sieht's aus, ist zum Glück nicht, ist es nur oben und unten verspannt. Mhm. Und dann ging das immer einen Schritt weiter. Ja? Dann wurde eben irgendwann entschieden, oder der Wunsch da gewesen, eine Freilegung in einer gewissen Größe vorzunehmen. Und da haben wir einfach dann anschließend Testflächen gemacht, an verschiedenen Stellen auch, um einfach eine Vergleichbarkeit zu haben. Dass wir wissen, wenn wir irgendwie eine Technologie entwickelt haben, funktioniert die rechts und aber auch links. Ja, und dann wurde praktisch gibt es noch eine übergeordnete Kommission. Das ist ja auch das Gerhard-Richter-Archiv hier bei den staatlichen Kunstsammlungen. Und zusammen mit dem Museum wurde dann eben entschieden, irgendwo diese Fläche soll freigelegt werden. Mhm. Und dann gab es auch nochmal eine richtige Kommission, wo wir unser Konzept vorgestellt haben. Und so bin ich da irgendwie reingerutscht.
Ja, genau.
Oder wir. Ich möchte wirklich nochmal betonen, dass ich das nicht alleine mache, sondern mit meiner Kollegin Frau Förster zusammen. Mhm.
Vielleicht sollten wir mal kurz, also es gibt ja auch nachher immer Bilder bei uns zu sehen im Restauratorenblog zum Podcast, aber dass man so kurz beschreibt, was zeigt denn das Wandbild? Es ist wirklich wandflächendeckend und der Titel Lebensfreude sagt schon so ein bisschen was aus.
Ja, man sieht also praktisch den Werdegang eines Ehepaars oder Mann und Frau und dann später Kinder und beim Picknick, beim Baden, beim Tanzen.
Also man sieht, glaube ich, so eine wie so eine Rendezvous-Szene, habe ich gesehen. Und dann gibt es so eine Art Frühstück im Garten oder Picknick-Szene.
Ja, das ist sicher auch ein bisschen angelehnt. Also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Nee, das steht hier in den Unterlagen. Also
das
die
ist
da
Manet,
vorgesammelt,
absolut.
Das ist so ein bisschen Manet, ne? Und auch die sofort, Badende ist die Venus von Botticelli natürlich so ein bisschen angelehnt.
Genau, diese
Strandszene. Ja, da gibt's, ne? Richtig, genau. Da gibt es, denke ich, auf alle Fälle so gewisse Vorlagen im Kopf, die auch jeder hat, wenn er das sieht.
Genau. Mhm. Und dann ist noch wird noch getanzt.
Es wird getanzt.
Auch mit
im Kinderreigen, genau.
Genau, im Kinderreigen. Mhm. Und dann ist rechts oben eine, ja, so eine Vater, Mutter, Kind. Idyll, ne?
Richtig, oder? Mit Kind auf dem Arm und der Mann neben dem Traktor, genau.
Ja. Aber die haben ja eben schon, wir waren eben dort und haben uns das angeschaut. Der Hintergrund ist recht unspezifisch. Es gibt keinen richtigen ausgemalten Vorder- und Hintergrund, sondern es ist wie so eine Art Wandteppich über die ganze Fläche, auch von den Farben her relativ zurückhaltend gemalt. Und so wie Sie mir das erzählt haben, war das Gerhard Richters Lösung dafür, wie man eine solche Wand, in der man als Besucher im Museum relativ eng vorbeigeht. Also man hat nicht den großen Raum, um zurückzutreten und sich das alles anzuschauen. Also wie gestaltet man so eine Wand? Und dann hat er diese Form gewählt und auch eine gewisse Unschärfe noch reingebracht.
Also er hat seine Diplomarbeit 1956 in Farbe und Raum schon publiziert und beschreibt eben auch, wie er dorthin gekommen ist. Und wenn man dann dort steht im Hygienemuseum, was wir vorhin gemacht haben, dann sieht man eben wirklich, wie Sie schon gesagt haben, dass es wirklich so ein schlauchartiger Raum ist. Und ich glaube, er schreibt auch irgendwie dass er einfach auch ein bisschen damit gerungen hat. Ja? Also er hat auch erste Entwürfe gemacht, war nicht zufrieden und ist dann irgendwann, die sind auch alle publiziert, zu dieser Lösung gekommen, dass es sicher auch beeinflusst war durch seinen Lehrer, den Professor Lohmar, der ihn damals betreut hat, und dass er das eben wie so eine Art Gobelin-Malerei, ja, also wie so ein Teppich praktisch. Mhm. Es gibt keinen richtigen Vorder- und Hintergrund und auch gedeckte Farben. Also es gibt keine richtige blaue Farbe zum Beispiel. Mhm. Ja.
Es ist Pastelltöne.
Er schreibt das auch, also Englisch, Rot, Ocker und Schwarz. So. Es gibt so einen alten Spruch bei den Malern, Ocker, Schwarz und Englisch, Rot, rette dich aus jeder Not. Also das ist praktisch irgendwie, das sind so die Farben, die einfach irgendwie so einen Wohlklang erzeugen auch. Mhm. Ja.
Die halten das irgendwie zusammen.
Mhm. Ja. Genau, richtig. Mhm. Und es gibt ja auch wirklich nur einen Punkt, wenn man das Treppenhaus praktisch so halbe Treppe hochgeht. Da gibt es so ein Zwischenpodest, da gibt es eben wirklich diesen einen Punkt, wo man das ganze Wandbild, diese 63 Quadratmeter, auch erfassen kann. Mhm. Ansonsten ist das, wenn man direkt davor steht, gar nicht so richtig möglich. Und genau. das war dann eben auch im Vorfeld der Teilfreilegung. Dort war nämlich zwischen diesen Säulen auch so eine Art, da war eine Wand gebaut mit MDF-Platten, das war so ein Abstellraum für die Techniker. Aber man konnte zum Beispiel das Fenster, dieses große Rundfenster, gar nicht sehen. Das ganze Treppenhaus war praktisch irgendwie wie verbaut. Das hat man letztes Jahr zurückgebaut und jetzt ist eben dieser ganze Raum wieder in sich schlüssig und auch erlebbar. Außer auch der Raum, auch anders, richtig, ne? Auch die Lichtverhältnisse. Okay. Sind wir natürlich mit UV-Einflüssen und so weiter.
Ja,
dann
ja,
auch gibt es also auch gerade Messungen vom Institut für Diagnostik und Konservierung hier in Dresden, vom IDK. Die machen da praktisch Messungen und da ist also jetzt im Zwischenbericht auch schon klar geworden, dass da also was passieren muss. Auch im Winter steht die Sonne zum Beispiel so tief, Südseite, die scheint da direkt auch auf das Wandbild drauf.
Ah, okay. Ja. Hätte ich nicht gedacht, weil es noch ein Stück weg ist und ja, mir schien das so indirekt. Aber
deswegen macht man da auch immer so ein Sonnendiagramm und da haben wir das eben, also wirklich gibt es so eine Woche oder zwei Wochen im Dezember oder im Januar, wo die Sonne wirklich direkt reinscheint. Mhm. Nur kurze Zeit, aber wenn man dann direkt davor steht, merkt man richtig die Wärme auch.
Kommen wir zu den Voruntersuchungen. Wie sind Sie daran gegangen? Ich glaube, Sie hatten es eben auch erwähnt, es gibt ungefähr alles in allem 10 Übermalungen.
Ja, 10 Schichten. Inklusive Leinwand, große Papier- und Fließabklebungen, ja, die da auch gemacht wurden. Mhm. Genau. Mhm. Na, der erste Schritt war eigentlich der, das war erstmal natürlich alles, wie man das eben so macht, die ganze Literatur zusammengetragen hat, was gibt's denn dazu schon? Ne? Also es gab zum Beispiel in den 90er Jahren auch schon mal eine Voruntersuchung zu einer Freilegung, das haben wir uns natürlich auch angeschaut. Manche Sachen haben sich dann auch bestätigt, die da schon, also auch von den Schichten und so weiter. Mhm. Aber da gab es zum Beispiel keine naturwissenschaftlichen Begleituntersuchungen damals. Also wir haben erstmal alles zusammengetragen. Dann war uns eben wichtig, die ganzen Schichten auch zu analysieren, was erstmal die Maltechnik beschreibt er ja schon als Casein-Tempera. Mhm. Aber dann haben wir natürlich auch geschaut, ist es das auch wirklich? Und auch die ganzen Überfassungen, was ist drauf, also Polyvinylacetatschichten, Wachsschichten, Dispersionsanstriche und direkt auf der Malerei, das war eben zum Beispiel, wir haben immer gesagt, da muss noch irgendwas sein und also es gibt eine Kooperation mit dem Labor für Archäometrie an der Hochschule für Bildende Künste mit Professor Herm und Frau Dr. Hopplin, die haben das mit betreut und die haben in den Querschliffen nichts gesehen, aber wir haben gesagt, da muss noch irgendwie eine Schicht sein, die löst sich einfach nicht direkt drauf. Und dann haben wir irgendwann eine Schabeprobe genommen und da kam eben raus, dass eben direkt praktisch als Haftvermittler 1979 ein Alkytharz-Haftgrund aufgestrichen wurde. Ja, und das war dann so der letzte Punkt, das zu knacken irgendwo.
Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ich stelle mir das als sehr hartnäckig vor.
Ja, das hört sich schon irgendwie, hört sich schon irgendwie schwierig an.
Genau.
Das stimmt.
Ja, ja.
Ja, und er ist eben auch spröde und hart und die Malerei von Herrn Richter ist eben auch wirklich, wenn man dann direkt davor steht, Also die changiert zwischen sehr lasierend, sehr offen. Mhm. Man kann wirklich ganze Pinselstriche sehen. Also hauchdünn und teilweise deckende Striche. Und darauf dann eben diese 10 Schichten abzunehmen, ohne die Malerei zu beschädigen. Also da sind wir eben ziemlich schnell darauf gekommen, dass es also mechanisch so mit Skalpell einfach nicht funktioniert. Mhm. Weil die Spannung oben drüber ist einfach ist wie so ein Panzer, der da oben drauf liegt. Mhm. Und die Malerei ist doch relativ elastisch. Gibt es einfach sofort Schäden, das kann man einfach nicht machen. Also wir haben das probiert. Also wir haben versucht, irgendwo Sollbruchstellen zu finden in diesem Paket. Die erste Sollbruchstelle war zum Beispiel so eine Wachsschicht, die zu DDR-Zeiten mal aufgetragen wurde.
Ich habe noch eine Zwischenfrage. Hm. Wo haben Sie das gemacht? An einer Ecke? Also irgendwo muss man ja vielleicht auch mal, weiß ich nicht, ob das so ist, aber dass man sagt, okay, wenn jetzt hier etwas schief geht, dann ist das nicht das Ende der Welt. Also
ja, aber irgendwie muss man natürlich auch anfangen.
Ne? Aber man fängt
wir haben natürlich nicht in der Nase oder, nein, um Gottes Willen. Ja. Nein, nein, also wir haben schon, ja, das ist vielleicht wirklich der erste Schritt. Also wir haben das Bild ja nicht gesehen. Wir hatten, es gibt eben auch nur Schwarz-Weiß-Abbildungen davon.
Ja.
Und auch eine, die wirklich ziemlich schräg so von der Seite ist. Mhm. Also der erste Schritt war vielleicht wirklich nach dieser ganzen Literaturrecherche, dass wir das komplett ausgemessen haben. Und dann haben wir das praktisch entzerrt mit Medicomap.
Ja.
Und dann haben wir gerechnet. Dann haben wir dann genau gesagt, Sie hier sehen. Ist die Bildmitte.
Ja.
Zum Beispiel die Senkrechte durch die Baden, da kann man zum Beispiel eine Senkrechte machen. Das ist genau die Bildmitte, ja, von Kopf zum Fuß.
Mhm.
Und haben eben solche Punkte erstmal gesucht. Ja. Und dann haben wir eben versucht, diese Figurengruppen dort zu finden, wie auch immer, zuzuordnen. Also es gab schon gewisse Vorstellungen, wo am Ende diese Öffnung Freilegung sein soll. Und dann haben wir natürlich gesagt, in diesen Bereichen gucken wir einfach so, wo war es genau.
Ach so, okay. Also,
und da haben wir an drei Stellen haben wir geschaut.
An drei Stellen.
Wenn man davor steht jetzt, also es gibt praktisch so drei, vier Dispersionsanstriche, dann kommt zu DDR-Zeiten gab es, also jetzt von oben gesehen, gibt es einen wachshaltigen Anstrich, sogar zwei. Und dann kommen zwei, drei Polyvinylacetat-Anstriche. Und dann kommt dieser Alkytherz-Haftgrund und dann kommt das Wandbild. Da haben wir erstmal, also von diesen ersten Schichten, haben wir ein kleines bisschen, ich glaube 50 mal 50 Zentimeter schon freigelegt. Aber am Ende, da haben wir dann diese Tests gemacht, wie wir die Malerei freilegen können.
Mhm.
Wir hatten am Ende so Öffnungen von, ich glaube, 20 mal 5 Zentimeter. Und darauf mussten wir dann halt alles hochskalieren mit allen Unwägbarkeiten, die wir auch schon so ein bisschen wussten, wo vielleicht gewisse Schäden zu erwarten sind.
Mhm. Kann man denn anhand der Schichten sehen, wann das ungefähr gewesen sein muss? Also ich stelle mir vor, in den 80er Jahren oder 90er Jahren oder 2000er, je nachdem, wann der nächste Anstrich war, dass das dann auch so Moden gibt.
Also die Moden waren eigentlich immer Weißanstriche, muss man so sagen. Und ganz kurzer Sprung zurück, zum Beispiel diese Überfassung 1979, ich kann das jetzt nur so aus meiner Erinnerung wiedergeben, da steht also für die Begründung, dass man dieses Wandbild überstreicht, man wollte die weiße Wand dieser bauhauszeitlichen Architektur wiederherstellen.
Ja.
Das war so ein bisschen die Begründung. Diese Wand wieder
zuzustreichen.
Ne? Diese Farbe ist aber durch Alterungsprozesse heute erscheint sie gelblich. Okay. Ja.
So, das heißt, es stand fest, die Strandszene,
wo ich glaube, die stand ja schon immer so ein bisschen als Wunsch. Ich glaube, es
ja
war die Größe,
Mitte,
die ist genau zentral.
Genau,
die Mitte, richtig.
Und dann, wie ging es dann weiter? Dann haben Sie das oder wer hat die Einhausung gemacht? Also das ist ja, wenn man davor steht, wirklich ein Wandrohr, geschlossener Raum, in dem Sie arbeiten.
Also die Einhausung ist erst jetzt im Dezember gebaut worden, wo es dann losging mit der Freilegung. Im Vorfeld, da haben wir nur von mobilen Gerüsten gearbeitet.
Also Sie haben von oben angefangen, ne? Oder?
Ja, nee, also ich bin noch mal bei diesen Voruntersuchungen, jetzt, weil Sie vorhin fragten, wie wir da hingekommen sind.
Also
da war ich jetzt ein bisschen abgekommen. Also dass wir es eben nicht mechanisch freilegen können und haben dann aber auch versucht, mit Wärme zum Beispiel, dass wir diese Polyvinylacetatschichten vielleicht erwärmen. Manchmal geht das ganz gut, wenn man auch mal so eine Befunduntersuchung macht. Aber da wärmte sich dann auch die Malerei irgendwann. Das ist also, wir haben das natürlich mini klein gemacht, aber es war auch kein Weg, ja, um diese spröden Schichten praktisch abzunehmen. Haben das auch mit.
Merkt man das eigentlich sehr schnell?
Ja. Ob man ja, Schäden, das merkt man ganz schnell. Ja. Nee, Gottes Willen. Mhm. Und wir haben auch mit einem ganz weichen Strahlgerät probiert. Aber da war eben auch diese Differenz, dass die Alkytat-Schicht so hart und spröd ist und drunter was Weiches, das ist einfach.
Man muss aggressiv rangehen.
Ja, und dann kommt auf einmal dieser Punkt und das ist dann schon zu viel. Wir haben auch Laser probiert, weil das war dann irgendwo. Wir haben uns eigentlich schon im Vorfeld gedacht, wir hatten alles so ein bisschen zusammengetragen, dass das nicht so richtig funktionieren kann, weil was Helles von was Dunklem abzunehmen ist eigentlich unmöglich, als was Dunkles von was Hellem abzunehmen.
Ah, okay.
Außerdem ist das immer schwierig. Gerade Pigmentveränderungen, also wenn man nicht weiß, welche Pigmente verwendet wurden. Ich war letztes Jahr jetzt im Hornemann-Institut, da hatte ich einen Vortrag gehalten zum Jubiläum. Und da war der Professor Fuchs aus Köln, der hat einen Vortrag gehalten über, also er hatte ein langjähriges Forschungsprojekt über Laserreinigung und die Pigmente. Und also für mich kam raus, Vorsicht, 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 sobald gefasste Oberflächen sind, Vorsicht. Und eigentlich immer erstmal Dummies anfertigen. Da muss man natürlich aber die gesamte Malereipalette kennen. Die kannten wir ja nicht. Wir wussten ja nur die groben Beschreibungen. Wir wussten aus 2, 3 Probenamen, sind die und die Pigmente drin. Aber das war natürlich nur ein Bruchteil. Also es war ja auch ein bisschen so ein Blindflug am Ende. Ne? Mhm. Es wusste ja niemand, wie die Farbigkeit eigentlich am Ende ist. Ne?
Mhm. Mhm.
Und also wir haben da einen kurzen Test gemacht und das haben wir sofort die Finger, vorgelassen. Ja.
Okay.
Genau.
Aha.
Und am Ende über dieses unterschiedliche Lösungsverhalten von Casein und Alkytat, was eben so ein bisschen reagiert wie eine gealterte Leinölfarbe. Das war einfach über dieses unterschiedliche Lösungseigenschaften, dass das der Hebel war.
Mhm. Ja,
also
ja.
Da war wirklich so nach wochenlangen Tests und alles Mögliche ausprobieren.
Aha. Ich muss gerade lachen, weil bei der Vorbereitung, Lektüre, habe ich mir gesagt, Sie müssen ja wahrscheinlich der King of Lösemittel sein, oder? Dass man weiß.
Vielleicht bei der Bestellung, ja. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Nein, ich meine, das ist ja in der Gemälde-Restaurierung völlige Praxis. Ne?
Ja,
es ist sicher, wenn man jetzt so baugebunden oder architekturgebunden ist, das sicher vielleicht ein Spezialfall irgendwo auf alle Fälle. Aber das ist, also da bin ich auch nicht der Erste, der sowas gemacht hat, vielleicht in diesen Dimensionen am Ende. Ne?
Ja,
ich muss dazu sagen, dass wir natürlich auch jetzt Lösemittel verwenden, wo ich einfach auch eigentlich mein ganzes Berufsleben also immer versucht habe eigentlich, ob man nicht doch eine andere Möglichkeit findet, ja.
Also Lösemittel
statt mit diesen,
ist nicht das Mittel.
Doch. Also für die Gesundheit einfach, verstehen
so,
Sie, so,
so
rumgesehen.
Ja.
Also mein Opa, der war ja schon Restaurator, mein Vater auch. Und ich weiß einfach, wie mein Opa zum Beispiel mit Lösemitteln umgegangen ist. Also, man hatte einfach nicht so, ich meine, die Sensibilisierung ist natürlich auch
total
immer weiter gewachsen, ja, Gott sei Dank. Ja, also man weiß natürlich um die Gefährlichkeit. Als dann klar war, das und das könnte funktionieren, was muss dann passieren? Bei laufendem Museumsbetrieb, wie kann man sowas dann organisieren? Ne? Also da gab es dann eben Lüftungsbauer, wurde genau berechnet. Wir haben jetzt praktisch eine Einhausung mit einer großen Plexiglasscheibe, dass wir auch mal rausgucken können. Ist nicht so, nur so, dass die Leute uns bei der Arbeit zugucken. Ist auch für uns wichtig, wenn man da monatelang arbeitet, dass man eben auch mal den blauen Himmel sehen kann. Ne? Und deswegen ist also praktisch jetzt eine Absaugungsanlage drin, die 10-mal in der Stunde, glaube ich, die Luft austauscht auch komplett. Aber zu unserem eigenen Schutz, also wir haben dann zum Beispiel mit einem Umweltlabor aus Dresden auch nochmal Messungen gemacht an uns direkt. Da hatten wir so eine Datenlocker für den ganzen Tag. Was kommt denn dann direkt wirklich bei uns an? Wichtig ist zum Beispiel auch, also diese Lösemitteldämpfe, die sinken nach unten, dass eben die Absaugung zum Beispiel unten ist, richtig?
Mhm.
Und dass es so eine gewisse Querlüftung gibt durch den Raum. Aber es gibt eben bestimmte Mach-Wertgrenzen, die erreichen wir nicht, dank dieser
Mach-Wert ist was?
Die maximale Arbeitsplatzkonzentration
der
Lösemittel, die man eben nicht überschreiten sollte. Da liegen wir drunter, laut diesen Messungen. Aber zu unserer eigenen Sicherheit setzen wir trotzdem eine Gasmaske auf, ne? Weil niemand weiß ja, was dann in 30 Jahren sagen die dann, um Gottes Willen. Also,
ja.
Und das ist natürlich jetzt bei diesen Temperaturen auch ganz schön anstrengend. Ne?
Ja, total, wenn es so heiß ist. Ja. Weil klimatisiert ist das ja nicht. Das ist,
nee. Wir haben eben lange rumprobiert, wie wir dieses Lösemittelgemisch dann an die Wand bekommen. Und da darf man eben eine bestimmte Größe auch nicht überschreiten, sag ich jetzt mal, von diesen Kompressen, die wir da, wir nehmen so ein Evolon-Vlies oder Vlies. Das hält die Feuchtigkeit noch, also dieses Mikrofaservlies hält die Feuchtigkeit noch relativ gleichmäßig. Also wenn man zum Beispiel ein Zellstofftaschentuch nimmt, sackt es dann nach unten. Dann ist dieser Quelleffekt nur unten. Ne?
Und okay.
So eine Sachen muss man einfach ausprobieren, genau. Jetzt sind ca. 9, fast 10 Quadratmeter freigelegt. Da stellen sich natürlich auch ganz andere Fragen. Man versteht das auch immer mehr. Ne? Also je mehr man öffnet, sieht man auch immer mehr und versteht auch, wie er es gemalt hat. Ne? Also,
und wissen Sie was zu der Untergrundbehandlung?
Also es ist ich glaube, 2-3 Zentimeter dicker Gipsputz.
Gipsputz.
Das ist also in der Zeit relativ üblich so gewesen. Und dann hat er das wir nennen es jetzt eine pigmentierte, bindemittelreiche Schicht. Und dann hat er eine erste Anlage gemacht. Und er schreibt ja selber auch, er hat kein Quadratnetz. Also wir haben auch nicht wirklich ein Quadratnetz gefunden, wo er praktisch den Entwurf übertragen hat. Wir finden da und dort also Kohlelinien, die Mitte, also die Achsen, die hat er irgendwo. Die sind auch sogar, die Malerei ist eben so offen gemalt, dass man die sogar immer gesehen hat, teilweise. Und dann gibt es aber wirklich nur so, zum Beispiel bei einer Nase, einen kurzen Bleistiftstrich oder so, da hat er sich dann so praktisch so Marken gemacht. Er schreibt, glaube ich, dass er das eben frei gemalt hat. Mit Bleistift gibt es schon so ein paar Vorzeichnungen, aber also wir haben sie nicht überall gefunden, ne? Wirklich eigentlich nur so sporadisch. Da hat er sich so ein paar, wie so Passmarken irgendwie so gemacht, sage ich jetzt mal. Aber das ist noch nicht abgeschlossen, diese Untersuchung. Ja. Und dann hat er praktisch mit einer Grundfarbe, also Farbflächen angelegt, wie den Bademantel. Also ich schätze mal, das war so ein teilweise 5-8 Zentimeter breiter Pinsel. Also man sieht auch richtig schön lasierend die Pinselduktus. Hat er praktisch so eine Grundfarbigkeit, aber sehr offen angelegt. Auch die Beine, das kann man sehr schön sehen, wie offen das ist. Und dann ist er eben als letzten, das ist eben so ein bisschen der Clou bei diesem Wandbild, dass er dann überall mit diesen senkrechten Strichen, was dann am Ende diesen Gobelin-Effekt bringt. Also da löst er auch zum Beispiel, er hat auch Konturen um die Hände gemalt mit Schwarz und die bricht er dann nachher wieder. Oder am Mund hat er auch, hat er den ausformuliert und bricht den dann nachher mit so lauter senkrechten Strichen.
Genau, man sieht die schwarzen Konturen, aber
die verschwinden. Die lösen sich dann wieder, genau, richtig. Also zum Schluss setzt er überall diese verschiedenfarbigen senkrechten Striche drauf, um das so ein bisschen aufzulösen, ne? Genau. Und so eine gewisse Unschärfe da reinzubringen auch vielleicht. Also wenn man weiter weg tritt, sieht man das nicht. Wenn man da rangeht, sieht man das natürlich.
Sie haben schon einen Teil, haben Sie jetzt freigelegt. Und Sie sind jetzt so in der Wandmitte ungefähr angekommen. Und es gibt immer wieder diese Stellen in regelmäßiger Folge, wo das freigelegt wurde. Und also, was ist das, eine Probe oder wie geht es weiter? Oder?
Also wenn man gibt es ja eine Abbildung aus den 70er Jahren, wo man eben sieht, dass vor dem Wandbild Tische standen und Stühle. Und also das gehörte eben damals zur DDR-Zeit auch zur Gesundheitserziehung. Heute ist es auch noch so, dass viele Schulklassen gehen ins Museum. Und ich habe schon von vielen älteren Dresdnern gehört, dass sie eben sich erinnern können, dass sie da irgendwo gesessen haben. Und wenn da so eine Schulklasse direkt vor dem Wandbild sitzt, klar, rechnen wir da natürlich gerade unten in diesem Sockelbereich auch noch mit ein paar Schäden. Aber deswegen haben wir das einfach jetzt, wir legen jetzt einfach nicht von rechts nach links frei, sondern haben erstmal gesagt, wir machen so ein gewisses Raster mit diesen 5x10 cm großen Öffnungen, wo, wenn man eben da direkt rantritt, dann finde ich, ich finde, jede kleine Öffnung ist schon wie so ein kleines Kunstwerk irgendwo, weil es diese verschiedenen Farbigkeiten und diese Strukturen, und das sieht, finde ich, hat auch eine gewisse Ästhetik irgendwo, ne? Und da gucken wir jetzt einfach, weil wir so ein bisschen natürlich auch gucken wollen, wie ist der Zustand gerade unten in diesem Bereich. Mhm. Ne? Das haben wir oben teilweise auch schon so gemacht, weil da gibt es auch so einen Bereich, wo wir schon wussten, da ist mal bei einer Sanierung was passiert. Und da haben wir uns auch so rangetastet, dass wir erstmal so schachbrettartig aufgemacht haben. Und als wir dann irgendwie alles immer mehr verstanden haben, dann haben wir es eben großflächig aufgemacht.
Mhm. Wie ist das denn so? Sie gehen jetzt immer gleichmäßig vor, also dass Sie jedes Rasterstück immer gleich behandeln. Ganz oben, haben Sie gesagt, kann man das mit einem Spatel freilegen, oder?
Mhm. Die erste Schicht. Gibt, wie gesagt, es ist ja eine mehrschichtige Teilfreilegung oder Freilegung. Wir haben eben in einem ersten Schritt diese 2 bis 3 Dispersionsanstriche bis zu diesem Wachs. Das ist eben unsere erste Sollbruchstelle mit einem runden, also nicht zu scharf, ganz vorsichtig, kleinteilig immer so hinterfahren an dieser Wachsschicht. Die ist wie so eine Trennschicht.
Und kann man das so machen oder muss man das irgendwie auch anlösen? Oder irgendwas?
Nee, das geht wirklich trocken. Das geht wirklich so. Und dann im nächsten Schritt, dann haben wir eben noch diese Polyvinylacetatschichten. Da haben wir zum Beispiel die Methode auch ein bisschen nochmal modifiziert. Und natürlich hatten wir auch schon Gemälderestauratoren sagen, wir gehen mit der Form und so weiter. Ne? Aber das können wir ja nicht so richtig sagen. Wir wissen ja nicht so ganz genau, wo die Formen sind. Ne? Ja. Und wir haben uns jetzt halt überlegt, dass wir das so ganz schematisch, wir haben uns da ein Raster 10x10 cm mit Bleistift aufgetragen. Und dann legen wir immer diese Fliese 5x10 cm auf, tränken das mit diesem Lösemittelgemisch und stellen wirklich die Uhr 15, maximal 20 Minuten. Und dann sieht man eben, dann wälzt sich das manchmal so, die Oberfläche, aber manchmal eben auch nicht. Und dann nehmen wir das einfach ab. Wir decken es übrigens noch mit einer Hausdampferfolie ab. Das ist auch nicht, dass es wirklich dort eindringt gut. Und dann im Idealfall ist es wirklich so, dass diese aufliegenden Überfassungen, dass man die wie so eine Art Elefantenhaut abziehen kann.
Ah, okay.
Aber manchmal ist es auch so, dass es wie so mürbe ist und man nimmt einen Knetspatel, also man darf nichts Metallisches nehmen und kann das mit so einem Knetspatel vorsichtig abschaben. Ja. So diese beiden Varianten gibt es.
Oh, das hört sich komplex an, ne?
Ja, man muss eben auch, man muss halt auch wirklich ständig sich auch hinterfragen, das muss man sowieso als Restaurator, sollte man. Also man darf es einfach nicht mechanisch abarbeiten, sondern, also wir haben jetzt zum Beispiel auch bei den Temperaturen reagiert es alles viel schneller.
Ah, okay.
Und da muss man auch die Zeiten verkürzen. Also man muss es ständig auch anpassen und gibt auch manchmal Überraschungen, da muss man dann auch überlegen, wie gehen wir damit um?
Ist denn dieses Lösemittelgemisch, haben Sie das entworfen speziell oder gibt es das so fertig zu kaufen?
Nee, das haben wir, wie das Gemälderestauratoren auch machen. Es gibt ja dieses Lösemitteldreieck von Thies, zum Beispiel, wo man sagt, da ist der Lösemittelbereich für Casein und da ist eben, oder ist unlöslich, da ist für getrocknetes Öl, Leinöl, Alkytharz und da müssen wir hin. Und da gibt es eben das Lösemittel, da wären wir dort. Da gibt es eben diese 3 Parameter immer. Und um an diesen Punkt zu kommen, die Lösemittelparameter. Und oder man kombiniert eben verschiedene Lösungsmittel und sagt, ich will ein schnellflüchtiges und eins, was ein bisschen tiefer eindringt zum Beispiel. Ja? Und dann kommt man eben auch in diesen Bereich. Also das ist ganz übliche Praxis. Ja, und dann geht man einfach los. Man macht sich eine Liste, probiert verschiedene Sachen aus. Und dann sind wir am Ende bei dieser Mischung eben gelandet.
Wie lange werden Sie noch brauchen?
Ich denke bis Jahresende, also November. Ist so ein bisschen die Zielvorgabe irgendwo. Und so wie es jetzt so läuft, also mit Gasmaske, man kann auch nicht jeden Tag 8 Stunden arbeiten.
Ja, okay.
Muss auch noch andere Sachen parallel machen. Aber also im Großen und Ganzen sind wir da eigentlich ganz optimistisch, dass wir das irgendwie schaffen.
Wir haben ja eben schon kurz darüber gesprochen und in der Vorbereitung für heute habe ich mir schon überlegt, ist das jetzt meine Voreingenommenheit, dass ich dieses Bild, was ich so davon gesehen habe und auch jetzt im Original, wirklich, dass mir das richtig gut gefällt? Oder denke ich das jetzt nur, weil ich Gerhard Richter kenne und seine Kunst auch wirklich sehr spannend finde und seine Entwicklung? Und ich mich nicht davon freimachen kann, von dieser Bekanntheit oder Berühmtheit. Mhm. Aber ich glaube, ich würde dabei bleiben, dass es ein Kunstwerk in eigenem Recht ist, sozusagen, oder? Wie geht Ihnen das da?
Also man muss eben da, also denke ich, also als Restaurator oder wir beide da ganz professionell auch rangehen. Erstmal das natürlich ganz, in Anführungsstrichen, auch ein bisschen nüchtern sehen. Also vor allen Dingen die technischen Herausforderungen, die das hat. Klar, je mehr man da natürlich aufmacht jetzt an Fläche und sieht, Sie sagen immer 23, ich hatte immer so 24 im Hinterkopf, aber ist ja auch, ist auch egal. Aber wenn man sich überlegt, dass er in diesem Alter diese 63 Quadratmeter gemalt hat, bewältigt hat, also bekomme ich schon Respekt auf alle Fälle. Mhm. Also diese unterschiedlichen Oberflächen, deckend, glasierend, strichelnd, offen. Also ich finde das einfach auch maltechnisch total spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und also allein darüber würde ich mich gerne mal, glaube ich, mit ihm austauschen. Also das hat meine Kollegin auch schon gesagt hier.
Ja,
Wir haben ja beide auch an der Kunsthochschule hier in Dresden studiert.
Genau,
Es finde ich einfach nur irgendwie nett. Ich weiß auch nicht. Zu meiner Zeit war es noch so. Im Grundstudium gab es, heute geht ja immer alles immer mehr in die künstlerische Richtung. Entschuldigung, in die wissenschaftliche.
Genau.
Und in unserem Grundstudium, wir hatten noch Aktzeichnen und Malerei, Kopie und alles sowas. Mhm. Ne? Und also, vielleicht sind wir ein bisschen oldschool, aber ich denke halt, manchmal ist es immer doch, man versteht, wenn man das alles auch schon mal so ein bisschen gemacht hat, dann versteht man auch am Ende, wie man das vielleicht auch behandeln muss oder auch bei der Freilegung, wie auch immer. Ne? Man versteht, das ist jetzt hier das und das. Und also ich finde, das sollte man sowieso haben, aber ein gewisses künstlerisches Einfühlungsvermögen braucht man in dem Beruf auf alle Fälle.
Ja, da möchte ich gar nichts mehr
hinzufügen.
Herr Körber, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Nach dem Gespräch mit Albrecht Körber habe ich dann in der Museumsküche, so heißt das Restaurant im Hygienemuseum, sehr gut zu Mittag gegessen und mir anschließend die Ausstellung über die Geschichte des Hauses angeschaut. Am Nachmittag war ich dann mit der Direktorin verabredet. Ich bin immer noch in Dresden im Deutschen Hygienemuseum und mittlerweile im Büro von Frau Dr. Iris Esenheiser, der Direktorin des Hauses. Frau Dr. Esenheiser, vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, vielleicht noch ein paar Fragen zu stellen und herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, sehr gerne. Dankeschön.
Ich habe mir eben die Ausstellung VEB Museum, das Deutsche Hygienemuseum in der DDR, angeschaut. Und es gibt wahnsinnig viele Sachen, die ich nicht wusste, die ich jetzt gelernt habe. Das ist das eine. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und das zweite oder die Frage wäre eigentlich, das Wandbild oder das Wandbild, das jetzt freigelegt wird, ist ja genau, man kommt ja genau daran vorbei, wenn man in die Ausstellung will. Und es ist auch, so wie ich weiß, kein Zufall, dass das beides jetzt parallel geschieht.
Genau, also unsere neue Sonderausstellung VEB Museum, das Deutsche Hygienemuseum in der DDR, die ist tatsächlich auch der Anlass, sich nochmal erneut mit dem Wandgemälde von Gerhard Richter aus dem Jahr 1956 zu beschäftigen. Aber sie ist der Anlass, sie ist natürlich nicht der einzige Grund. Und die Arbeit ist 1956 entstanden und ist dann 1979 übermalt worden. Und zwar im Zuge der Ernennung des Deutschen Hygienemuseums zum Baudenkmal Kategorie 0, also der höchsten Kategorie. Und damals wollte man eben gern das Haus wieder möglichst nah an seinen ursprünglichen Zustand heranbringen. Und das Gemälde, also das Haus, ist 1930 eröffnet worden. Und das Wandgemälde von Gerhard Richter ist eben zu einem viel späteren Zeitpunkt entstanden. Und man beschloss damals, das Gemälde eben zu überstreichen, es eben unsichtbar zu machen. Nun kann man spekulieren, ob das nicht auch aus politischen Gründen entstand. Denn wir haben in unserer Dokumentation eben auch eine kleine Nachricht, in der auch drinsteht, dass der damals höchste Denkmalschützer auch formulierte, naja, und außerdem ist das Gemälde eben von keinem keine besondere großer Qualität. Und Richter hat ja auch Republikflucht, wie man es damals nannte, ja, genau, begangen. Also insofern gibt es beide Argumentationen. Zum einen die Ernennung des Gebäudes zum Baudenkmal Kategorie 0 und aber eben auch, dass möglicherweise politische Gründe auch eine Rolle spielten. Man hat dann damals das Gemälde überstrichen. Dass es sich darunter befand, das war immer bekannt, aber ein großes Interesse daran entstand tatsächlich erst dann nach 1989, also ab 1990. Es gab immer wieder in Wellen Interesse durch JournalistInnen, durch WissenschaftlerInnen, die nach dem Bild gefragt haben, in welchem Zustand es sich befindet, ob es noch da ist, wie man gedenkt, damit umzugehen. Und in den 1990er Jahren ist Gerhard Richter auch schon einmal angefragt worden, auch im Zuge einer großen Sonderausstellung. Körperbilder, Menschenbilder hieß die damals.
Das war damals, ich glaube 94 war das, ne? Das war damals der Anlass, ihn auch zu fragen.
Genau. Da wurde er das erste Mal gefragt, ob er einer Freilegung eben zustimmen würde. Und er sagte damals, er könne dem leider nicht zustimmen. Es ehrt ihn zwar das Ansinnen und dass man diesen Aufwand betreiben möchte, aber das Bild sei eben nicht besonders gut und er kann dem nicht zustimmen.
Und das hat er selber gesagt, dass das Bild nicht, also seinen Ansprüchen jetzt nicht genügt.
Ja, das hat er damals geschrieben, genau. Und die Bilder, die er in der DDR eben vor seinem Weggang in die BRD gemalt hat, die er kreiert hat, die gehören ja auch nicht zum offiziellen Werkverzeichnis, das es heute von Gerhard Richter gibt und von seinen Arbeiten.
Ah, okay, das wusste ich nicht.
Und es sind damals eben, um zu testen, ob das Bild überhaupt noch vorhanden ist, nach all den Jahren unter diesen Überstreichungen und in welchem Zustand es sich befindet, sind damals zwei kleine Fenster geöffnet worden, um einfach zu sehen, ist es noch da? Und man hat gesehen, okay, es ist noch da, es ist auch in einem Zustand, dass eine Freilegung eben möglich wäre, so hat man es damals eingeschätzt. Und nachdem Richter eben abgesagt hatte, sind diese Stellen geschützt worden und im Zuge der Sanierung eben auch wieder übermalt worden.
Ah, die konnte man dann gar nicht mehr
sehen. Sie sind eine Weile offen geblieben und dann im Zuge der Sanierung wieder geschlossen worden. Genau. Und wie gesagt, das Interesse, das kam eben immer in Wellen. Es wurde immer wieder über verschwundene Bilder, gerade auch aus der Zeit der DDR gesprochen, eben auch über dieses Bild. Und als ich 2022 am Museum angefangen habe, habe ich mich natürlich auch sehr intensiv mit der Geschichte, mit der wirklich spannenden Geschichte des Hauses auseinandergesetzt, sowohl mit der Institution als auch mit der Architekturgeschichte und bin so natürlich auch auf das Bild gestoßen, denn es war ja keine Unbekannte, dass es sich dort befindet. Und es ist mir insgesamt sehr wichtig, dass wir die Geschichte des Deutschen Hygienemuseums, die ja wirklich ganz, ganz eng verwoben ist in die sehr bewegte Geschichte des 20. Jahrhunderts, auch mit den dunkelsten Kapiteln, dass wir die stärker sichtbar machen und dass wir diese Spuren gerade auch in der Architektur im Haus wieder stärker offenlegen, um sie eben auch besprechbar zu machen. Weil ich denke, dass das gerade heute auch notwendig ist und das betrifft natürlich sowohl die Zeit des Nationalsozialismus, aber auch die Zeit in der DDR. Und mir war es eben auch besonders wichtig, sich auch der Zeit der DDR und der Transformationszeit der 1990er Jahre zu widmen. Und insofern ist da natürlich auch der Gang oder der Blick auf das Bild von Gerhard Richter auch ein sehr naheliegender. Und insofern ist es damit wieder in den Fokus gerückt und wir haben gesagt, wir möchten aus Anlass eben der Ausstellung, die wir zur Institutionsgeschichte in der Zeit der DDR hier am Haus machen, möchten wir auch dieses Gemälde in einer Schaurestaurierung freilegen. Und es war uns in diesem Sinne eben wichtig, es auch als eine Schaurestaurierung zu machen, also auch einen Prozess zu haben und dieses Ansinnen von Geschichte freilegen, was wir mit der Ausstellung verfolgen, das diese Metapher sozusagen auch zu materialisieren, indem wir ganz direkt diese Farbschichten, die auf dem Bild von Gerhard Richter drauf sind, eben freilegen. Man kann zuschauen, man kann es beobachten, wie Stück für Stück immer weiter freigelegt wird und dann eben auch die historischen Spuren sehen. Und deshalb eben auch eine Teilfreilegung, um auch noch sichtbar zu halten, wie mit diesem Gemälde im Laufe der Jahre umgegangen wurde, dass es übermalt wurde, dass es hier eben auch Schichtungen gab, die es jetzt eben auch wieder freizulegen gilt.
Also das ist der Grund für die Teilfreilegung. Man könnte ja auch sagen, wir versuchen alles wieder zu öffnen. Aber Das ist jetzt gar nicht das Ansinnen.
Genau, wir haben uns dagegen entschieden, weil es eben genau, also es geht eben genau nicht darum, jetzt wieder einen ganzen Richter sozusagen auf den Markt zu werfen, sondern es geht wirklich auch darum, wie bettet sich dieses Bild in die Geschichte des Hauses ein, über die Jahrzehnte in die Geschichte der DDR, in die Geschichte der Transformationsjahre. Und es ist uns eben genau wichtig zu zeigen, es ist übermalt worden, es hat einen bestimmten Umgang mit dem Bild gegeben und jetzt zeigen wir auch wieder einen Teil davon, aber wir müssen nicht die ganze Lebensfreude, wie das Bild ja heißt, jetzt sozusagen in all ihrer Fülle wieder dort in diesem Gang auf die Besucher herunterprasseln lassen, wenn man so will. Also wir haben Gerhard Richter einen Brief geschrieben und haben ihm das Vorhaben vorgestellt und haben ihn gefragt, ob er damit einverstanden wäre. Und wir haben ihm sehr explizit und sehr klar eben nur eine Teilfreilegung vorgetragen. Also ich bin auch gar nicht sicher, ob er einer ganzen Freilegung zugestimmt hätte. Ich glaube es fast nicht. Also es scheint ihn doch konzeptionell überzeugt zu haben, dass es eben hier wirklich um eine Teilfreilegung geht, auch um die Erzählung der Geschichte des Umgangs mit dem Bild, um Architekturgeschichte, um Institutionen. Geschichte. Also das Konzept war wichtig und dem hat er zugestimmt.
Es waren ja auch 30 Jahre vergangen. Also so gesehen hat er vielleicht dann auch sich in seiner Wahrnehmung oder in seiner Rücksicht der Dinge etwas geändert. Und Sie haben es ja auch ganz anders konzeptioniert. Wenn das Bild nicht von Gerhard Richter gemalt worden wäre, wäre es trotzdem interessant gewesen, das freizulegen. Also mir gefällt es wirklich sehr gut. Und da fragt man sich, ist das jetzt, weil das ein Gerhard Richter ist? Oder kann ich da auch mit unvoreingenommenen Augen draufschauen? Und nach dem Gespräch mit Herrn Körber bin ich noch mehr davon überzeugt, dass es wirklich auch ein Punkt ist in seiner künstlerischen Entwicklung, der sehr interessant ist. Weil Herr Körber auch sagte, also es gibt so maltechnische Sachen, die sind wirklich super spannend und auch gar nicht irgendwie verbreitet. Also er hat so einen eigenen Kopf auch damals schon gehabt.
Genau. Also für diese Analyse sind wir natürlich unserem Kooperationspartner von der Hochschule für Bildende Künste, mit denen wir schon sehr oft im restauratorischen Bereich zusammengearbeitet haben, sehr, sehr dankbar. Gerade Professor Dr. Ivo Moormann, der sich eben besonders auch mit der Maltechnik auseinandergesetzt hat und uns auch erklärt hat, dass diese Maltechnik, die Richter angewendet hat und die man eben wirklich auf den alten Fotos auch überhaupt nicht erkennen kann, die man jetzt eben wirklich erst sieht und auch studieren kann, dass die etwas ganz Besonderes ist. Und die hat er von Fritz Lohmer, von seinem Lehrer gelernt, der sie aus Frankreich mitgebracht hat. Lohmer ist in der Nazizeit als Kommunist nach Frankreich geflohen, war dort im Exil und hat dort diese sogenannte Gobelin-Technik mitgebracht. Und es ist eben eine Technik, die wirklich eine Art Verlauf und eine Art Gewebe eben auch imitiert. Und das sieht man eben in der Art und Weise, wie Richter die Farbschichten aufgebracht hat, in einem strichigen Verlauf nach unten. Und Lohmer war es damals wichtig, gerade in Abgrenzung zur Propagandamalerei der Nazis, aber eben auch in Abgrenzung zur Propagandamalerei der Techniken, die dort angewendet werden aus der Sowjetunion, hier was Eigenes zu schaffen, das eben nochmal eine andere Tiefe reinbringt und eben nicht diese Flächigkeit hat. Das fanden wir auch sehr interessant, hier nochmal zu sehen, wie schon allein über eine Maltechnik auch eine Auseinandersetzung auf dem künstlerischen Feld stattfindet mit den politischen Umständen. Man das so da rein interpretieren will, das ist natürlich auch eine Frage, ob man das so machen kann.
Wie ist denn die kunsthistorische Meinung zu dieser Arbeit? Oder ist das auch umstritten, also was jetzt sozialistischer Realismus beziehungsweise Ideologie und sowas angeht und eben der, sagen wir mal, Qualität einfach der Arbeit?
Ja, das Bild ist, also wir übergeben es ja jetzt sozusagen erst der Öffentlichkeit, wenn es denn dann erstmal so weit geöffnet ist. Das befindet sich ja auch noch im Prozess. Wir haben ja auch noch den großen Kasten davor, hinter dem eben die Restaurierung auch stattfindet. Eine wirkliche kunstwissenschaftliche Analyse, die wird dann erst stattfinden können, wenn man natürlich Teile des Bildes sieht. Also das Bild ist noch in keinster Weise sozusagen vollständig erforscht oder kunstwissenschaftlich von allen Seiten betrachtet. Wir streben eine Publikation auch zu dem Wandgemälde an. in dem auch Dietmar Elger und Kerstin Küster vom Gerhard Richter Archiv voraussichtlich publizieren werden, die auch nochmal einiges zu den Motiven im Bild auch sagen werden. Aber wirklich übergeben für eine kunstwissenschaftliche Analyse ist es dann eigentlich erst, wenn man es frei sieht.
Das ist ja spannend.
Und ich bin selber keine Kunstwissenschaftlerin, ich bin Sozial- und Kulturanthropologin und für mich sind deswegen eben immer vor allem Kontexte, gesellschaftshistorische, politische, auch Rezeptionskontexte eines solchen Bildes interessant. Mhm. Und ich halte mich sehr zurück mit kunstwissenschaftlichen Interpretationen. Mhm. Aber was man sagen kann, dass Richter natürlich Motive aufnimmt, die im sozialistischen Realismus viel vorkommen. Er nimmt eben auch die Bildsprache der Zeit auf. Man hat den tanzenden Kinderreigen. Mhm. Man sieht Mutter und Vater auch eingebettet in den sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat. Wir haben eben den Traktor. Wir haben ein Fabrikgelände im Hintergrund. Also wir sehen in dem Gemälde auch weitere kunsthistorische Bezüge, die Richter aufnimmt. Zum Beispiel Edouard Manets Das Frühstück im Grün von 1863 oder zum Beispiel die Mandoline, die bei Picasso vielfach auch als Motiv vorkommt. Wir sehen Botticellis Venus. Ja. Das ist der Teil, den wir freilegen, der, wie ich finde, da schon fast eine humoristische Verarbeitung findet, indem die Venus trägt einen Badeanzug und sie bekommt den Bademantel umgehangen. Also es gibt da verschiedene Anklänge und wir haben natürlich auch im Hintergrund zum Teil auch abstrakte Motive und da kann man natürlich auch kunsthistorisch noch mal auch in die Formalismusdebatte reingehen, die in den 50er Jahren geführt wurde, denn es gab ja in der DDR und in den sozialistischen Staaten doch einen starken Zwang natürlich auch zum sozialistischen Realismus und die abstrakte Formsprache wurde ja eher als eine bürgerliche Dekadenz auch abgewertet und es gab eine große Debatte zu einem bestimmten Zeitpunkt auch in der ostdeutschen Kunstgeschichte und auf die kann man mit dem Gemälde natürlich auch nochmal referenzieren.
Ja, ganz klar.
Aber eine wirkliche kunstwissenschaftliche Analyse, die muss natürlich erst noch erfolgen und die wird man auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven machen können. Also man kann sicherlich auch noch eine feministische und eine, weiß ich nicht, ob man auch eine dekoloniale Perspektive auf das Bild legen will. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die da noch auszuloten sind.
Was ich nochmal ganz gerne wüsste, ist die Zusammenarbeit, wer bestimmt im Grunde, was passiert. Also da ist halt die Hochschule, da ist das Gerhard-Richter-Archiv, da ist das Deutsche Hygienemuseum. Oder wie sind da so die Zusammenhänge?
Also wir haben intern beschlossen, dass wir gern mit diesem Gemälde etwas machen möchten sozusagen. Mhm. Und dann war natürlich der erste Schritt, der erste Gang ging selbstverständlich zum Gerhard-Richter-Archiv und zu Dietmar Elger. Und wir haben mit ihm gesprochen, denn das Gerhard-Richter-Archiv hält auch die Rechte am Frühwerk. Und er hat uns gesagt, dass er eben gern Rücksprache mit Gerhard Richter halten möchte und dass wir ihm einen Brief schreiben sollen. Und das haben wir dann gemacht. Also es war für uns ganz wichtig, dass wir für dieses Projekt die Zustimmung von Gerhard Richter haben und eben auch die Unterstützung des Gerhard Richters, des Gerhard Richter Archivs. So, das war der erste Schritt. Und dann haben wir uns sehr starke Partner gesucht. Also wir haben als Kooperationspartner gewinnen können die Wüstenrot-Stiftung. Die haben sehr viele Projekte baugebundener Kunst auch in Ostdeutschland gemacht. Sie haben da wirklich einen Schwerpunkt drauf. Wir sind da wahnsinnig dankbar für eben diesen wirklich erfahrenen Partner an der Seite zu haben. Das sind ganz wunderbare Diskussionen, sehr, sehr fruchtbare mit Philipp Kurz, dem Geschäftsführer der Wüstenrot-Stiftung. Und die sind uns inhaltlich ein Partner. Also wir sprechen alles ganz genau ab und sie sind natürlich auch ein wichtiger Geldgeber für uns. Und ein weiterer Förderer ist die Ernst von Siemens Kunststiftung, die wir eben auch für dieses Projekt haben gewinnen können, die ja auch eine sehr namhafte Stiftung sind. Und das funktioniert, also das sind wirklich ganz, das ist eine ganz wunderbare, fruchtbare Zusammenarbeit. Und für die inhaltliche Seite, gerade auch was das Restauratorische betrifft, da haben wir als Kooperationspartner die Hochschule für Bildende Künste eben den Bereich auch für Restaurierung und für Wandmalerei. Und das ist schon länger eben eine erprobte Zusammenarbeit und auf die konnten wir sehr gut mit diesem Projekt auch aufsatteln. Und wir haben mit den Kuratorinnen der VEB-Museum-Ausstellung haben wir in diesem Sinne auch eng zusammengearbeitet. Sandra Mühlenbehrendt, eine der Kuratorinnen, ist selbst Kunsthistorikerin und sie hat sich lange auch mit der Ausbildung der KünstlerInnen in den 50er, 60er, 70er Jahren an der Kunsthochschule hier auch beschäftigt und hat damit auch einen Schwerpunkt in diesem Bereich.
Ja, Wüstenrot-Stiftung, das war mir schon aufgefallen. Kürzlich haben wir berichtet über eine Freilegung im Rathaus in Plauen,
ja,
ist auch von der Wüstenrot-Stiftung. Das war jetzt, ist jetzt 20 Jahre später, völlig abstrakt, geometrisch. Aber da ist mir das aufgefallen, dass die Stiftung auch als Bauherrin in Erscheinung tritt und dass sie eben ein eigenes Programm aufgelegt haben für diese Kunst am Bau oder kunstbezogene Bau in der DDR, und weil da sehr viel übermalt, verschwunden oder ja, überpinselt worden ist.
Genau, das stimmt. Die Wüstenrot-Stiftung hat einen Schwerpunkt darin. Ich finde das wirklich sehr erstaunlich, dass sich eine ganz klar in Westdeutschland basierte Stiftung so stark für ostdeutsches Erbe, für ostdeutsches Kulturerbe, für übermaltes, halb zerstörtes Erbe, für Kunst am Bau eben einsetzt. Ich bin dafür wahnsinnig dankbar. Ich finde es ganz, ganz toll, dass sie sich dort so engagieren, denn ohne das Engagement der Wüstenrot-Stiftung wäre vieles, wie eben zum Beispiel diese Freilegung in Plauen, auch überhaupt nicht möglich. Und Philipp Kurz hat mir einmal gesagt, man muss diese Dinge eben auch sehen, um sie besprechbar zu machen. Und wir können uns mit unserer Geschichte nicht gut und kritisch, aber auch wertschätzend auseinandersetzen, wenn wir sie nicht sehen.
Ja.
Und das ist eben einer oder der Hauptgrund, warum die Wüstenrot-Stiftung das auch macht. Und ich glaube, dass das für einen deutsch-deutschen Dialog ganz wichtig ist und auch für die überhaupt für Aufarbeitung von deutsch-deutscher Geschichte. Und für die Wüstenrot-Stiftung war es eben auch genau richtig und wichtig, dass wir nur eine Teilfreilegung wollen.
Okay.
Also die Wüstenrot-Stiftung ist eben auch genau an diesen historischen Kontexten sehr stark interessiert daran, wie im Laufe der Zeit mit dem Gemälde umgegangen wurde, dass man die Spuren sichtbar hält, dass es eben keine ganze Freilegung wird, die jede historische Zeitschicht tilgt und eben alles wieder strahlend so auf die BesucherInnen wirken lassen würde, als wäre es gerade, als wäre das Bild gerade gestern erst entstanden, sondern eben gerade, dass die Zeitläufte drüber gegangen sind.
Ja,
man das sehen kann.
Das ist ja letzten Endes auch ein restauratorischer Gedanke. Also, dass man die Spuren der Zeit nicht eliminiert, sondern dass man das sieht. Und ich hatte Herrn Körber auch gefragt, ob man da die Fehlstellen, ob man die eventuell retuschiert. Das würde wahrscheinlich keinen Sinn machen, denke ich mal, auch aus restauratorischer Sicht
Genau. Wir besprechen den restauratorischen Fortgang in einzelnen Schritten. Es ging jetzt erstmal darum, den ersten Teil freizulegen und dann zu schauen, wie läuft es, trägt die Methode, wie machen wir weiter, passt es noch vom Zeitplan her? Und dann kommt eben auch die Frage, wie gehen wir mit Fehlstellen um? Das werden wir noch gemeinsam eben in der Gruppe der Partner besprechen und auch entscheiden. Aber wir haben schon von vornherein gesagt, dass die generell Tendenz aller Partner eben ist, Fehlstellen nicht zu retuschieren.
Ja, ja. Zum Schluss vielleicht noch die Frage, was sagen denn die Besucher und Besucherinnen oder was gibt es denn da für ein Feedback aus nicht kunsttechnologischer Branche?
Also viele finden es spannend, die finden es interessant, dass wir es wieder aufmachen. Es gibt immer wieder die Frage, warum es nur eine Teilfreilegung ist, ob man eben nicht das ganze Gemälde aufmachen will oder warum wir das nicht machen. Gleichzeitig aber auch positives Feedback, dass es nur eine Teilfreilegung ist. Also da sind wie immer sind ganz unterschiedliche Positionen im Raum. Manche KollegInnen oder BesucherInnen sagen auch, ach, sie hätten das nicht gebraucht. Sie finden nicht, dass man alles aus der Zeit der DDR wieder freilegen muss. Ich bin auch nicht der Ansicht, dass man alles wieder freilegen muss, aber die Diplomarbeit von Gerhard Richter, die auch so eine große Rolle für die Architektur des Hauses ja auch spielt, ich finde durchaus, dass man mit der in irgendeiner Form arbeiten sollte. Also es gibt da wirklich unterschiedliche Positionen im Raum, aber es wird darüber gesprochen. Und darüber freuen wir uns und wir sind dann gespannt, wie es weitergeht, wenn wir dann das Gerüst abgebaut haben, wenn wir bis unten den Ausschnitt freigelegt haben und wie dann die Reaktionen sind, wenn man es dann eben in seiner Fülle, in seiner Ausschnittsfülle sozusagen sieht. Also die Planung ist, dass wir bis zum Ende der Laufzeit der Sonderausstellung VEB Museum, das wäre dann Mitte November, dass bis dahin möglichst alles freigelegt ist. Aber wenn es noch länger dauert, dann ist das auch nicht so schlimm. Ja. Dann ist das eben so. Ja. Genau, ja. Die Zeit nehmen wir uns.
Ich hoffe, dass alles klappt und ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Ja, wie so oft kommt auch am Ende dieser Folge eine unbedingte Anschauempfehlung von mir. Ich finde, das Konzept des Hygienemuseums, sich mit der eigenen Geschichte in einer großen Ausstellung zu befassen und dabei auch das Wandbild von Gerhard Richter einzubeziehen, geht voll auf. Noch bis mindestens November kann man Albrecht Körber und Susanne Förster bei der Arbeit beobachten. Und wer weiß, vielleicht sogar in eine Lösemittelfachdiskussion verwickeln. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal im Restauratoren-O-Ton.